Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe. Wir erinnern an Chick, den Roman, der vor 10 Jahren erschien und wahnsinnig erfolgreich wurde. Wir schauen, was in diesem Corona-Jahr das Tanzfestival Tanz im August liefert. Postkarten von deutschen Fußgängerzonen schauen wir uns auch an, Postkarten aus der Nachkriegszeit und einen Film, der 46 Jahre nicht in Deutschland gezeigt wurde, Die Verfolgten, über die Deportation von Juden in Paris 1942. Tanz im August. Klar kann auch das internationale Tanzfestival in Berlin in diesem Jahr nicht so ablaufen wie gewohnt. Die künstlerische Leiterin Virve Suutinen hat deshalb ein neues Konzept entwickelt, das erstmal komisch anmutet, denn KünstlerInnen sind fast keine live anwesend. Es werden auch keine Tanzproduktionen gezeigt. Am Freitag ging es los. Erste Eindrücke hat unsere Tanzkritikerin Elisabeth Nehring seitdem gewinnen können. Keine Künstler, keine Produktion. Ja, was bleibt denn dann eigentlich übrig für so ein Festival?
Ja, Virve Suutinen, die künstlerische Leiterin von Tanz im August, hat sich entschlossen, weder Indoor- noch Online-Performances zu zeigen. Und das ist schon bemerkenswert für Deutschlands größtes Tanzfestival. Der Grund, warum nicht Indoor, liegt nahe. Sie wollte wirklich überhaupt gar kein Risiko eingehen. Aber warum nicht wenigstens online, fragt man sich da. Und da hat sie schon so ein interessantes Argument gebracht. Man wolle die Produktion nicht verschwenden, nicht in einem kleineren Rahmen, nicht reduziert zeigen, sondern lieber warten, bis sie so, wie sie gedacht sind, auch aufgeführt werden können. Und stattdessen hat sie mit ihrem Team und mit den eingeladenen Künstlerinnen zusammen über Online-Formate nachgedacht, die sich entweder mit dem Stück, was eigentlich gezeigt hätte werden sollen, auseinandersetzen oder eben ganz neue Digitalformate entwickeln.
Das heißt, es gibt Online-Formate.
Es gibt Online-Formate, aber da werden nicht die Tanzproduktionen gezeigt, sondern zum Beispiel am Eröffnungsabend, ja, nach den ganzen Reden und so, die einem extra kleinen TV-Studio, Haut-TV fand ich auch ganz charmant, da werden die Eröffnungsreden gezeigt und dann hat es einen kurzen Dokumentarfilm gegeben, der Choreografin Eileen Parolin, After Wack, Memories of a Creation, nur 10 Minuten, in dem die Choreografin ihre Tänzerinnen den Produktionsprozess des Stückes memorieren lässt und die stehen da vor sehr schöner Naturkulisse und erzählen, was wichtig war für sie im Prozess. Ein bisschen problematisch ist, dass wir halt das Stück gar nicht kennen, höchstens auf YouTube mal ein paar Auszüge anschauen können, soll vielleicht neugierig machen. Und dann gab es gestern ein 1,5-stündiges Gespräch zweier Künstlerinnen, die stark in ihren jeweiligen indigenen Communities in Amerika und Australien verwurzelt sind. Die eine saß im Wohnzimmer in New York City, die andere in Sydney und beide sprachen eben über den digitalen Weg, unter anderem über ihren Umgang mit der Vergangenheit und die Verbundenheit mit den Vorfahren. Und das soll so ein bisschen eine andere als eine europäische Perspektive aufmachen auf Kunst und Aktivismus. Und das ist schon ganz interessant gewesen, aber es war nicht immer leicht, den Anschluss zu bekommen, wenn man jetzt weder die Künstlerinnen kennt, noch deren Arbeit. Und dann hat die Technik geschwächelt und dann ist man so halb schwerhörig und denkt, um was geht es eigentlich? Und heute gab es ein Multimedia-Kunstwerk des nigerianisch-amerikanischen Künstlers Jamil Olawale Kosoko mit Vocal Performances und Gesprächen zu Themen wie Erinnerung und Kolonialismus und Healing Sessions und das alles noch über so eine interaktive App mit dem Publikum. Also es wird auch technisch ganz schön großer Aufwand betrieben, um das Publikum online zu gewinnen.
Eine Live-Performance, die scheint es ja dann aber doch gegeben zu haben, und zwar von Ligna. Das ist dieses Hamburger Kollektiv, das das Publikum ja auch gerne in seine Inszenierungen mit einbezieht. Die haben so ein Radioballett gezeigt, Zerstreuung überall. Wie klingt das? Wie sieht das aus? Worum geht's?
Ich glaube, das war wahrscheinlich die am meisten erwartetste Performance in diesem Jahr bei Tanz im August, weil man endlich zusammenkommen durfte. Wie immer bei Ligna geht es darum, oder funktioniert das so, dass man Kopfhörer bekommt und auf Englisch oder Deutsch so ein Audiostück abläuft, in dem wir aufgefordert werden, uns auf die eine oder andere Art zu bewegen. Eine schöne Szene ist zum Beispiel, dass gesagt wird, auf alle Viere zu gehen, die Hand zu einer Faust zu ballen, sodass sie aussieht wie eine Pfote und dann die beiden Pfoten immer wechseln. Seitig über Kreuz, also rechts und links so zu setzen, dass wir eigentlich eine Bewegung ausführen wie Tiere in Gefangenschaft, die zu wenig Raum haben, sich zu bewegen und deswegen dieses stereotype Tierverhalten an den Tag legen, was wir eben auch ein paar Minuten auf dem Hof der Uferstudios dann gemacht haben. 50 Leute ungefähr konnten teilnehmen. Das ist einer von vielen Momenten gewesen. Für dieses Radioballett hat Ligner mit verschiedenen Choreografinnen, internationalen Künstlerinnen zusammengearbeitet. Die haben eben diese verschiedenen Szenen geschrieben. Und deshalb war so eine ganz melancholische und auch poetische Reise eigentlich durch die körperlichen Beschränkungen, aber auch die körperlichen Freiheiten.
Wir haben ja in den vergangenen Monaten immer wieder über die schwierige Situation von Künstlern durch Corona gesprochen. Die Tanzszene ist davon natürlich auch betroffen, ne?
Die Tanzszene, die lebt ja ohnehin prekär, muss man sagen, insbesondere die freie Tanzszene. Das ist natürlich während Corona nochmal besonders deutlich geworden. Es ist auch in Deutschland für Tanzschaffende sehr schwierig, das ist klar. Es ist aber immer noch kein Vergleich zu anderen Ländern, in denen es fast oder überhaupt gar keine Sicherheiten oder auch keinen Ausgleich für Tänzerinnen gegeben hat. Brasilien zum Beispiel, dort leben viele Künstlerinnen eigentlich nur davon, dass sie von großen Festivals koproduziert werden und mit Gastspielen auch Einnahmen machen. Und da ist halt unheimlich viel weggebrochen. Und das war auch einer der Gründe, warum die Festivalleiterin Virve Soutine jetzt gesagt hat, wir müssen da Verantwortung übernehmen und mit den Künstlerinnen weiterarbeiten, die wir eigentlich eingeladen haben, auch wenn sie nicht kommen können. Und so ist eben dieses Online-Konzept entstanden.
Also unter diesen Voraussetzungen kann man ja dann auch doch froh sein, dass Tanz im August tatsächlich stattfindet. Trotzdem nochmal die Frage, mit diesem Konzept hat sie das überzeugt?
Also ich finde es auf jeden Fall künstlerfreundlich und das muss man ja auch mal sagen, dass das ist ein Ansatz, den ich absolut respektieren kann. Aber ich finde es nicht unbedingt publikumsfreundlich. Also ich schaue jetzt von Berlin-Kreuzberg im August schon etwas neidisch auch nach Wien zu den Festwochen oder nach Hamburg zum Sommerfestival oder denke an die Potsdamer Tanztage, wo überall Tanz stattfindet oder stattgefunden hat oder in den Gropiusbau, wo auch Performances stattfinden. Natürlich klein und mit begrenzter Zuschauerzahl, eben nur nicht bei Tanz im August. Und da ist einfach eine Lücke, von der man sich auf jeden Fall gewünscht hätte, dass sie gefüllt wird mit einem Programm, was die Leute zusammenbringt, weil das ist natürlich das, worauf wir jetzt schon alle warten, gerade im Hinblick auch auf den Herbst. Und natürlich wissen die Macher jetzt auch, es ist ein Experiment und für den Moment nach den ersten drei Tagen muss ich sagen, ich verstehe den Gedanken dieser Online-Formate, die man nutzen kann, um neue Stimmen zu hören und neue Perspektiven auch zu Wort kommen zu lassen. Ich glaube, man hätte mehr von ihnen, wenn man diese Künstlerinnen kennen würde. Und was mir auch immer wieder so auffällt, ist einfach, es gibt schlichtweg keinen Ersatz für physische Präsenz.
Das sagt Elisabeth Nehring über Tanz im August. Das Festival in abgespeckter Form geht noch eine Woche und zwar bis zum 30.08. Dankeschön. Zwei Jungs auf dem Weg in die Walachei. Zum Autofahren sind sie viel zu jung, sie tun es trotzdem. Zwei Außenseiter, die ausbrechen, der eine ein Nerd, der andere ein fremder, leicht verwahrlostes Milieu. Vor 10 Jahren erschien Chick, der Roman, mit dem Wolfgang Herrndorf berühmt wurde, worauf er bald einen bösartigen Hirntumor diagnostiziert bekam und sich ja vor fast genau 7 Jahren am 26. August 2013 das Leben nahm. Der Rowohlt Verlag bringt nun eine Jubiläumsausgabe heraus. 10 Jahre nachdem Chick erschienen ist, hat sich inzwischen über 3 Millionen Mal verkauft und wurde in 36 Sprachen übersetzt. Ein wahnsinnig erfolgreiches Stück, auch auf deutschen Bühnen. Und Robert Qual ist jetzt am Telefon. Er hat diese Bühnenversion von Chick verfasst, war mit Wolfgang Herrndorf befreundet, nahm auch für ihn den Preis der Leipziger Buchmesse seinerzeit entgegen. Hallo und guten Abend.
Schönen guten Abend.
Standen Sie eigentlich unter Druck, als Sie Chick für die Bühne umgeschrieben haben, dass die Geschichte so stark bleibt, wie sie im Roman ist?
Ja, klar. Man hat natürlich bei so einer Bühnenbearbeitung immer Angst, dass man vom Spirit des Originals zu viel verliert. Aber unter Druck, also das klingt jetzt kokett, ist aber überhaupt nicht so gemeint. Dieses Buch, dieser Text ist so stark, hat so starke Dialoge, dass man sich doch sehr auf diese Literatur verlassen konnte. Das habe auch ich nicht kaputt gekriegt und deswegen war der Druck so groß nicht.
Eine Schwierigkeit im Theater war ja mal auf jeden Fall das Genre Road Movie. Oder wird das vielleicht dem Roman ja auch gar nicht so gerecht, wenn Sie jetzt sagen, starke Dialoge?
Naja, das Unterwegssein ist natürlich ein großes Moment, aber Theater kann ja viel. Theater lebt von der Darstellungskraft auf der Bühne und vor allen Dingen aber auch von der Vorstellungskraft eines Publikums. Das ist ja das Schöne. Jan Gehler hat damals die Uraufführungsinszenierung besorgt. Da war kein Auto auf der Bühne, da war auch kein Lenkrad auf der Bühne, da war ein Kassettenrekorder, so ein Ghetto-Blaster, sagte man, auf der Bühne mit einer Kassette drin, mit der Kleidermann-Musik. Und am Anfang wurde gesagt, Chick kam mit dem Auto und dann kam der Darsteller des Chick rein mit diesem Ghetto-Blaster und dann war die Verabredung getroffen. Das ist das Auto. Das funktioniert am Theater ziemlich gut. Deswegen habe ich da keine, also glaube ich, dass dieses Road-Movie-Genre dem überhaupt nicht im Weg steht. Und um auf Ihre Frage zu antworten, ja, diese Dialoge stehen sehr, sehr stark im Mittelpunkt, weil was Mike und Chick und später Isa sich da an Schlagabtäuschen liefern, das ist hochkomisch und hochtraurig teilweise und hochergreifend. Und wie gesagt, da auf diese Literatur konnte man sich da bei der Bühnenbearbeitung sehr stark verlassen.
Die Premiere war ja dann im Herbst 2011. Haben Sie damals viel mit Wolfgang Herrndorf sich ausgetauscht?
Nee, überhaupt nicht. Also nein, überhaupt nicht, stimmt auch nicht. Aber er hat den Entstehungsprozess der Theaterfassung überhaupt nicht verfolgt. Er wollte damit eigentlich nicht viel zu tun haben. Erstens, weil er mit ganz anderen Dingen beschäftigt war, die viel wichtiger waren für ihn. Und zweitens war der, also kann auch mich genau erinnern, dass ich ihn per Mail gefragt habe, sag mal, Wolfgang, kannst du dir vorstellen, dass ich da was draus für die Bühne mache? Und er geschrieben hat, ich habe davon so was von überhaupt keine Ahnung. Du hast carte blanche, bitte mach. Und da steckte auch so ein kleines, aber lass mich damit bitte in Ruhe drin. Was wirklich schade ist, dass er es nie gesehen hat. Seine Eltern haben es gesehen, sowohl in Hamburg als auch bei uns in Dresden damals mehrfach, aber er leider nie.
Einen Film von Fatih Akin gab es dann ja auch 2016 und 2017 habe ich gerade noch mal nachgelesen, wieder Bühne, dann nämlich eine Opernversion. Jetzt denkt man gerade, die Oper ist ja nicht unbedingt eine Attraktion für junge Menschen, aber Chick ist ja auch mehr als ein Jugendbuch, ne?
Ja, Chick ist ein Buch, was die Generationen verbindet. Also auch mein Vater, der schon nicht mehr zu den Jugendlichen gezählt wird, auch der war von dem Buch begeistert zum Beispiel. Beide meine Eltern waren davon begeistert. Ich kenne viele ältere Leute, die von dem Buch begeistert sind. Und ich kenne viele Jugendliche. Es ist wirklich eines der seltenen kleinen Wunderbücher, die von 14 bis 99 funktionieren.
Tja, warum, haben sich ja immer wieder Leute gefragt, seitdem das Buch, die Geschichte so durch die Decke gegangen ist. Wolfgang Herrndorf selbst hat mal im Interview gesagt, was ihn an den Büchern seiner Jugend fasziniert hätte, das seien drei Dinge gewesen. Umsetzungsschnelle, Eliminierung der erwachsenen Bezugspersonen, große Reise, großes Wasser. Also das sind ja Elemente, die dann bei Chick auch eher dann auf seine Art und Weise umgesetzt hat. Aber das allein kann es ja nicht gewesen sein, ne?
Nee. Ich glaube, wir haben eben über die Dialoge und die Sprache geredet und das ist so eine andere Richtung, aus der die Antwort dann auch wieder kommen muss. Wenn Sie mit Jugendlichen sprechen, es gibt ja auch, gab ja auch viele Zuschriften an Herrndorf von jugendlichen Lesern, die oft gesagt haben, wir finden uns in dem Ton wieder. Erstaunlich, dass jemand, der von diesem Alter nun doch schon relativ weit entfernt ist, einen Ton schreibt, der nicht anbiedernd wirkt an jugendliche Lebens- und Erlebniswelten, der nicht versucht, irgendwelchen Slang nachzuahmen oder in irgendeinen bestimmten Style sich reinzubegeben. Und gleichzeitig scheint es bei den Älteren etwas wach zu klingeln oder wach zu rufen an die Zeit, in der man selber vor 6 endlos scheinenden, verheißungsvollen Sommerferienwochen gestanden hat und die ganze Welt stand einem offen. Das sind ja Seiten, die da in einem anklingen, die zu den angenehmeren gehören.
Würden Sie denn auch sagen, dass das Buch oder die Geschichte edgy ist?
Also das ist ja das Schöne, das ist ja ein Achterbahnfahrt, das Buch. Das Buch ist ja voller hochkomischer Momente und voller tief trauriger und voller deprimierender Momente. Ich meine, die Ausgangspositionen der beiden, Mike und Chick, die Leben, die die beiden leben, trister geht's ja kaum. Also der eine wohlstandsverwahrlost mit der Alkoholikermutter und dem betrügerischen, fast pleite seienden Vater, der andere aus völlig unklaren Verhältnissen kommen, die später vom Jugendgericht als asozial beschrieben werden. Wie auch immer, die Ausgangslage ist ja keine dunkle. Und wie die daraus eine helle Geschichte machen, das ist natürlich wahnsinnig schön zu verfolgen. Edgy, würde ich sagen, ist ein Wort, was ich nicht benutze, aber wenn ich sie richtig verstehe, dann finde ich, dass in dem Buch ein paar Erwartungen unterlaufen werden. Und insofern ist es vielleicht edgy. Es tauchen Gestalten auf und es gibt Begegnungen, die man so in einem vermeintlichen Jugendbuch erstmal nicht erwarten würde. Also ich nehme mal den Schütze Fricke als Beispiel, als sie dann irgendwo im vermutlich Brandenburgischen auf diesen alten Herrn treffen, der vom Weltkrieg schwadroniert und mit dem Gewehr um sich schießt. Das sind ja bestürzende Figuren, die da zum Teil auftauchen. Und insofern also vergleichen Sie es mit anderer Jugendliteratur, die weitaus vorhersehbarer, finde ich, oft daherkommt. Mhm. Vorhersehbar ist dieses Buch überhaupt nicht.
Als Wolfgang Herrndorf dann starb, zuvor ja unglaublich produktiv war, wollte man mehr Texte von ihm lesen. Es gab den Roman Sand und posthum veröffentlicht wurde Arbeit und Struktur. Jetzt gibt es diese Chick-Jubiläumsausgabe mit ein paar Extras. Würden Sie sagen, Chick ist das beste Buch von ihm?
Nee, ich weiß aber auch kein besseres. Weil ich finde sie so wahnsinnig schwierig miteinander vergleichbar. Bilder deiner großen Liebe haben Sie gerade noch in Ihrer Aufzählung ausgelassen, ist ja auch noch erschienen, das Gegenbuch, wie er es selber bezeichnet hat, so Chick. Ich finde es schwer vergleichbar. Ich finde Arbeit und Struktur, das Tagebuch und die Dokumentation seiner letzten Jahre, finde ich einzigartig und vielleicht das ergreifendste, weil persönlichste Buch von ihm. Chick steht auf einem ganz anderen Ende der Skala, finde ich, und auch wieder einem anderen Ende der Skala steht Sand, was ja nun mit dem restlichen Werk von Wolfgang Herrndorf gar nicht so viel zu tun hat, sondern ein vollkommen durchgeknallter, virtuoser Spionage-Thriller auf einmal ist. Ich würde gerne die Werke, die wenigen, die er hinterlassen hat, nebeneinander stellen und nicht von oben nach unten sortieren.
Robert Kohall, Chefdramaturg und stellvertretender Generalintendant am Düsseldorfer Schauspielhaus, über Chick, den Roman von Wolfgang Herrndorf, der vor 10 Jahren erschienen ist. Vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Weimar, das ist Goethe, Schiller, die Klassik, das ist das Bauhaus, aber eben auch der Nationalsozialismus. All das zusammenzubringen und zusammenzudenken, so hat es die Direktorin der Klassikstiftung Weimar einmal bei ihrem Antritt gesagt, muss in der Stadt gelingen. Schon 1999, als Weimar Kulturhauptstadt Europas war, entstand ein kleines, feines erinnerungspolitisches Projekt, das genau das erfüllt, die sogenannte Zeitschneise, ein historischer Weg durch den Wald bei Ettersburg, der zum KZ Buchenwald führt. Eine Schneise zwischen kulturellen Höhenflügen und Barbarei. Doch diese Schneise verfällt, wie Henry Bernhard berichtet, und keiner fühlt sich so richtig zuständig.
Das ist das Problem, wenn das Holz wegfällt, das sind die Eisen hier, ne? Und wenn da jetzt immer einer stolpert, ne? Und hier unten war die erste Brücke gewesen. Und man sieht drüben auch so die dritte, die wir noch gemacht haben.
Jan Klüsendorf ist als Forstamtsleiter auch für den Buchenwald auf dem Ettersberg zuständig. Er rüttelt an verfaulten Stufen auf einem steilen Wanderweg, zeigt, wo mal eine Brücke über einen Bachlauf führte.
Wir haben die Brücken dann einfach abgerissen, weil ich konnte es nicht mehr vertreten, ne?
Der Weg ist noch begehbar, aber es ist mühselig. Die Zeitschneise, die 1999 eingeweiht wurde, ist arg ramponiert. An ihrem Anfang jedoch könnte der Ausblick kaum schöner sein. Vor uns der Park, der sanft in den Wald übergeht, der leicht gewellte Abhang. Am anderen Ende der breiten Schneise leuchtet gelb das Schloss Ettersburg, symmetrisch in die Landschaft eingepasst, wie in einen Bilderrahmen. Hier am Sommersitz der Weimarer Herzöge spielte Goethe den Orest in seiner Iphigenie, schrieb Schiller seine Maria Stuart. Durch den Wald führen historische Jagdschneisen. Eine der Schneisen, die sogenannte Grünhausallee, endet nach 1300 Metern an einem Wachturm am ehemaligen KZ Buchenwald. Die Schneise durch den Wald schlägt sich so gewissermaßen auch durch die Zeit. Die kurze Distanz zwischen den Extremen war 1999 zufällig auch dem Berliner Architekten Walter Grunwald aufgefallen, der damals die Sanierung von Schloss Ettersburg vorbereitete.
Es ist nicht der Weg vom Guten zum Bösen, von der Kultur zur Barbarei, sondern es findet gleichzeitig statt. So wie wir gleichzeitig Goethe im Kopf haben und die SS als Wissen, plötzlich kollabierten die beiden Sachen, die fielen für mich in eins. Goethe hat hier sein Orest in Ettersburg gespielt und wurde während dieser Proben von den SS-Schüssen gestört. Das Bild in meinem Kopf, diese unaufhebbare Gleichzeitigkeit von dem, was hier versucht worden ist an Kultur und was dort drüben stattgefunden hat.
Grunwald initiierte das Projekt Zeitschneise in Weimars Kulturstadtjahr 1999, als für vieles Geld da war, auch beim Forstamt von Jan Klüsendorf.
Na gut, wir Förster sind erstmal ein bisschen konservativ und sagen, naja, was will denn der hier bei uns im Wald? Wir haben es aber dann mehr oder weniger arrangiert.
Holzbrücken, befestigte Wege, freie Sicht durch die Schneise. Mit relativ geringem Aufwand wurde die Grünhausallee als Zeitschneise wieder freigelegt und gut begehbar gemacht. Beteiligt hat sich damals auch die Buchenwald-Stiftung, auf deren Gelände ein Teil des Weges verläuft. Ihr Sprecher Ricula Gunnar Lüttgenau erkennt hier verdichtete Geschichte.
Die Diskrepanz ist so frappierend. Man ist in dem heiteren, luftigen, grünen Ort Schloss Ettersburg und geht dann sozusagen in den dunklen Wald. Und sehr abrupt steht man dann auch vor dem Lagerzaun. Und diese Diskrepanz, die ist hier noch einmal verdichtet, die man ohnehin in Buchenwald und Weimar verspürt.
Zur Bedeutung der Zeitschneise zwischen dem Schloss Ettersburg und der KZ-Gedenkstätte bekennen sich alle lokalen Akteure. Stadt, Land, Gedenkstätte, Klassikstiftung, Forst. Problematisch ist nur, dass die Schneise 20 Jahre nach ihrer Freilegung nicht mehr so leicht zu begehen ist, schon gar nicht für ältere Besucher. Darauf reagiert Walter Grunwald, der Initiator, recht ungehalten. In Briefen an die Thüringer Staatskanzlei 2017 und noch einmal Ende Juli wirft er dem Land vor, dass die Zeitschneise vandalisiert, verrottet und bei Regen kaum noch begehbar sei. Grunwald fordert eine umgehende Sanierung unter seiner Aufsicht. Aber so recht fühlt sich keiner zuständig. Das Forstamt würde handeln, allerdings müsste sich ein Betreiber und Finanzier finden. Ulrike Lorenz, die Präsidentin der Klassikstiftung Weimar, hält den Erhalt der Zeitschneise für unabdingbar.
Auch wir werden ja als Klassikstiftung uns abarbeiten an dem Thema, wie hängt das zusammen? Da wird es nämlich wirklich ungemütlich, aber eben auch sehr interessant, weil das sehr viel über den Menschen in seinem So-Sein sagt. Und es ist ganz klar, sowas muss erhalten werden und immer wieder auch gepflegt werden.
Lorenz findet, der Erhalt sollte eine Sache der Weimarer Zivilgesellschaft sein. Sie will verschiedene Förderkreise der Klassikstiftung, der Weimarer Grünanlagen und des Ettersburger Schlosses ansprechen. Die von Walter Grunwald heftig angegriffene Staatskanzlei will sich zum Thema noch nicht äußern.
Starkes Konzept, aber Sanierungsbedarf. Henry Bernhard über den langsamen Verfall der sogenannten Zeitschneise in Weimar.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Christian Neugebauer.
Das Bündnis Decolonize Berlin hat in der Hauptstadt gegen das Humboldt-Forum protestiert. Anlass ist der internationale Gedenktag an den Versklavungshandel und seine Abschaffung. Nach Angaben der Veranstalter nahmen etwa 300 Menschen an der Demonstration vor dem Schloss teil. Sie erinnerten unter anderem daran, dass minderjährige Versklavte afrikanischer Herkunft im Schloss der Hohenzollern dienen mussten und in der Schlosskapelle zwangsgetauft wurden. Außerdem wurde die geplante Ausstellung mit geraubten Kulturschätzen im Humboldt-Forum kritisiert. Zustimmung gab es unter den Demonstrierenden für eine Umbenennung der Mohrenstraße in Anton-Wilhelm-Amaus-Straße. Nach dem Corona-Testkonzert von Tim Bensko in Leipzig haben sich die beteiligten Forscher zufrieden gezeigt. Studienleiter Stefan Moritz sagte, er sei positiv überrascht von der Disziplin der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Insgesamt hatten gestern 1500 Besucher an der Studie teilgenommen. Forscher der Universität Halle hatten die Laufwege der Fans untersucht. Fluoreszierende Desinfektionsmittel gaben Hinweise darauf, welche Flächen besonders häufig berührt wurden. Erste Ergebnisse sollen in 4 bis 6 Wochen vorliegen. Bensko hatte für die Studie 3 Konzerte gegeben. Anschließend betonte er, wie wichtig und dringend es sei, eine sichere Lösung für Publikum, Künstler und Veranstalter zu finden.
Es gibt ja gerade viele Versuche, Konzerte an den Start zu kriegen, ob das Autokino-Konzerte sind, Picknick-Konzerte. Das ist alles für uns Künstler super schön, dass wir unserer Kunst wieder nachgehen können. Aber der Applaus zahlt leider keine Miete. Und deshalb ist es, glaube ich, eklatant wichtig, dass wir schnellstmöglich wieder mit Kapazitäten spielen können, die das für alle wirtschaftlich macht und gleichzeitig aber auch für alle so sicher wie irgendwie möglich.
Der Sänger Tim Bensko. Israelische Forscher haben die Überreste einer rund 3200 Jahre alten Festung gefunden. Die 18 x 18 Meter große Anlage solle am Dienstag feierlich für Besucher geöffnet werden, teilte die Altertumsbehörde mit. Die Festung sei Mitte des 12. Jahrhunderts vor Christus von den Kanaanitern gebaut worden, als Verteidigung gegen den damaligen Vormarsch der Philister. Der Fund erlaube einen Einblick in die geopolitische Realität, die im biblischen Buch der Richter beschrieben wird, in der Kanaaniter, Israeliten und Philister sich gegenseitig bekämpfen. In Frankreich hat die Schändung einer Gedenkstätte für ein SS-Massaker Empörung ausgelöst. Unbekannte hatten am Eingang eines Gedenkzentrums in Oradour-sur-Glane unter anderem das Wort Märtyrer im Schriftzug mit weißer Farbe durchgestrichen und Lügner daneben geschrieben. Staatschef Macron verurteilte die Tat und versprach, dass alles getan werde, um die Verantwortlichen zu finden. Nichts könne die Erinnerung an die 642 Märtyrer von Oradour-sur-Glane vergessen machen, schrieb Macron auf Twitter. Das Mahnmal erinnert an ein Massaker deutscher Besatzer am 10. Juni 1944. Angehörige der SS hatten Frauen und Kinder in eine Kirche eingesperrt und diese dann angezündet. Die Männer des Ortes wurden erschossen.
Wenn man früher in die Stadt fuhr oder in die City, lange bevor man das Wort shoppen benutzte, dann landete man sehr häufig in einer Fußgängerzone. Einkaufen ohne Verkehrsbelästigung, alle nötigen und schönen Dinge geballt in einer Straße inklusive Eiskaffee, Dolomiti und sechseckigem Waschbetonkübel mit Stiefmütterchen bepflanzt. In den 70er Jahren nicht nur als Ort des Massenkonsums attraktiv, sondern auch als Postkarte, hat der Architekturkritiker Ulrich Brinkmann festgestellt. Ein Best-of dieser Postkarten mit zugehöriger Analyse ist als Buch mit dem Titel Achtung vor dem Blumenkübel erschienen. Guten Abend, Herr Brinkmann.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Warum landet die Fußgängerzone überhaupt auf Postkarten?
Vermutlich, weil sie zu ihrer Zeit, also ab den 50er Jahren, in den 60er Jahren, in den 70er Jahren, als ein identitätsstiftender Raum wahrgenommen wurde, als Sehenswürdigkeit, wenn man so will.
Es sind ja Postkarten aus unzähligen Städten, Hannover, Heidelberg, viele auch aus Paderborn, wo Sie geboren sind, Leipzig, Dresden, Berlin. Haben Sie diese Postkarten im Laufe der Jahre so zusammengesammelt?
Ja, seit etwa den 80er Jahren hat sich da ein gewisses Konvolut aufgebaut von allen möglichen Postkarten zur Stadtentwicklung in Deutschland Ost und West, aber auch darüber hinaus.
Was heißt das? Wie viel haben Sie?
Etwa 35.000.
35.000 Postkarten?
Ungefähr.
Nur unter dem architektonischen, städtebaulichen Gesichtspunkt zusammengesammelt, ja?
Ja, es sind auch ein paar Sehenswürdigkeiten dabei, die man so mal geschickt bekommt oder mitnimmt, wenn man irgendwo ist. Aber nein, mein Sammlungsschwerpunkt ist eben Stadtentwicklung in Europa, wenn man so will, mit Schwerpunkt Deutschland, Ost und West, Italien vielleicht noch.
Und was genau fasziniert Sie daran als Architekturkritiker? Es sind ja Bilder.
Was mich fasziniert daran, zum einen, die Ansichtskarte ist ein extrem populäres Medium gewesen. Das kann man heute in der Zeit des Smartphones sich vielleicht gar nicht mehr so unbedingt vorstellen, wie präsent dieses Medium vor 50, 60 Jahren war. Es kostete auch nicht viel. Das private Fotografieren war sehr viel teurer. Es gab ja noch nicht die digitalen Möglichkeiten, die es heute gibt, sondern man fotografierte auf Film. Und Filme kosteten was, das Entwickeln der Fotos kostete was, das dauerte auch. Ja, also eine Postkarte eben irgendwo zu kaufen für 50 Pfennig oder noch weniger vermutlich in den 50er und 60er Jahren, das war schnell gemacht. Und da schrieb man drei Sätze drauf und schickte sie seinen Freunden und Verwandten. So wie man heute quasi ein Foto aufnimmt mit dem Smartphone und ein paar Sätze dazu schickt und schwuppdiwupp ist das weg, ist die Nachricht auch schon angekommen. Also die Popularität dieses Mediums finde ich faszinierend. Das sind eben keine Bilder, die im Auftrag einer Stadtverwaltung entstanden sind, wie so viele Fotos, die man in Architekturausstellungen sieht, die von professionellen Fotografen im Auftrag eines Stadtplanungsamtes möglicherweise gemacht wurde, wenn eine neue Wohnsiedlung entstanden war oder eben auch ein bestimmter Abschnitt der zerstörten Innenstadt wieder aufgebaut war. Es sind aber auch keine polemischen Fotos, wie sie in den späten 60er, frühen 70er Jahren aufkamen gegen die Flächensanierung der alten Städte. Das sind Postkarten eben beides nicht.
Die sind freundlich.
Sie sind freundlich. Sie sind freundlich und sie sind zugänglich und sie haben oft so eine gewisse Beiläufigkeit. Sie sind nicht so auf den ersten Blick hin inszeniert, auf den zweiten manchmal schon. Da wurde auch retuschiert, natürlich der berühmte Postkartenhimmel, ja, in tiefem Blau und immer scheint die Sonne. Das war aber auch erst in so ab den 70er Jahren anzutreffen, vielfach, vor allem in Westdeutschland. Bis in die 60er Jahre hinein, in der DDR auch noch länger, waren die schwarz-weißen Echtfotopostkarten oft denn doch sehr realistische oder auf den ersten Blick zumindest realistische Darstellungen des städtischen Alltags. Und das finde ich faszinierend. Der andere Punkt ist, dass dort oft Situationen ins Bild gekommen sind, die eben unterhalb der Wahrnehmungsschwelle der Architekturmedien liegen. Also sozusagen die Provinzmoderne. Das, wie sich sozusagen die großen Ideen der prominenten Architekten und Stadtplaner, wie sich das denn in der Provinz irgendwann so niederschlug, ja, und so im Kleinen umgesetzt wurde. Längst nicht auf dem ästhetischen Niveau wie in den großen Städten und am Anfang, wie es denn durch die Fachmedien geisterte, sondern sozusagen abgeschwächt, abgefiltert und so den Gegebenheiten angepasst.
Gibt es da, wo Sie die DDR auch und diese Schwarz-Weiß-Bilder erwähnt haben, eigentlich Unterschiede zwischen Ost und West, was die Gestaltung von Fußgängerzonen betrifft? Man hat ja aus der DDR dann vielleicht auch eher so diese Bilder im Kopf von modernistischen Entwürfen.
Ja, in der Tat. Die DDR hatte, was die Gestaltung der Innenstädte betrifft, andere Möglichkeiten, als in der Bundesrepublik herrschten. Allein durch das andere Zugriffsrecht auf Grund und Boden. In den westdeutschen Innenstädten gab es halt vielfach noch die kleine private Parzelle, die wieder aufgebaut wurde, wo sich der einzelne Kaufmann oder Hausbesitzer auch nicht so mit großer Begeisterung immer den städtischen Plänen unterwarf. In der DDR, wenn man jetzt Dresden sich zum Beispiel anschaut, eine völlig zerstörte Stadt, die Prager Straße, die von Grund auf eben neu organisiert werden konnte, ähnlich wie in den Niederlanden zum Beispiel im zerstörten Rotterdam die Leinbahn wieder aufgebaut wurde. Solche tiefgreifenden strukturellen Eingriffsmöglichkeiten in den städtischen Raum, in die Struktur der Stadt gab es in Westdeutschland, wenn überhaupt nur in Ausnahmefällen.
Wo Sie den Blumenkübel in den Titel des Buches gehoben haben, scheint er ja eine besondere Bedeutung zu haben oder ist zumindest ein wichtiges, wiederkehrendes Element der Fußgängerzone, wie überhaupt Stadtmöbel ja auch ziemlich wichtig sind, ne?
Findet sich in Ost und West, die Modelle gleichen sich auch auf überraschende Art. Ich bin gebürtiger Westdeutscher und Jahrgang 1970, ja, und als es die DDR noch gab in den 80ern, da dachte man, das ist so ein ganz fremdes Land. Aber im Stadtbild schlug sich das nicht so unbedingt nieder, wenn man jetzt von diesen tiefgreifenden Neuaufbausituationen wie in Dresden mal absieht. Aber was im Bestand eigentlich eingerichtet wurde, vom Design der Blumenkübel bis hin zu Pflastermoden, Straßenleuchten, Modellen, Bänken, ja, selbst die Art der Werbebeschilderung war im Grunde ähnlich von der Typografie. Natürlich sind die Schriftzüge dann andere. Im Westen steht ein Kaufhof am Warenhaus und nicht Zentrum. Aber an sich muss man schon wirklich zweimal hingucken, um zu wissen, bin ich jetzt in Halle, Saale oder in Bielefeld.
Die Fußgängerzone gibt es ja immer noch. Aber irgendwann so wahrscheinlich in den 1990er Jahren waren die Einkaufszentren, die Shopping-Malls, dann der neueste Schrei, hat sich ja bis heute gehalten. Wie hat sich das denn eigentlich auf die Fußgängerzonen ausgewirkt?
Ja, generell muss man sagen, sind die Fußgängerzonen die alten Hauptgeschäftsstraßen im Bedrängnis. Durch die Einkaufszentren, die teilweise auch in den Städten selbst errichtet wurden, wofür trotz Protesten gegen die Kahlschlagsanierung in den 70er Jahren noch bis vor wenigen Jahren eigentlich Altbauquartiere in großem Stil abgerissen wurden, um diese innerstädtischen Einkaufszentren zu realisieren. Zum anderen aber auch natürlich durch den Onlinehandel. Das drückt beides und eben auch die extrem gestiegenen Gewerbemieten, die den inhabergeführten Einzelhandel schon eigentlich vor 25 Jahren in Deutschland weitgehend haben aussterben lassen.
Ja, und auf Postkarten landet sowas dann heutzutage auch nicht mehr, ne?
Das ist richtig. Auf Postkarten allerdings landet heute sowieso nicht mehr viel, weil Postkarten längst nicht mehr in dem Maße gekauft und verschickt werden wie eben noch vor 50, 60 Jahren.
Und schreiben Sie selbst Postkarten?
Ja, sehr gern.
Der Architekturkritiker Ulrich Brinkmann über die Fußgängerzone als Element des Städtebaus. Das Buch mit den Postkarten heißt Achtung vor dem Blumenkübel und ist erschienen bei Dom Publishers. Vielen Dank, Herr Brinkmann.
Vielen Dank, Frau Schwarz.
Und jetzt kommen wir hier bei Fazit zu einem Film, der 1974 in die französischen Kinos kam, dann in Vergessenheit geriet und in Deutschland bis auf die Berlinale 1974 nie gezeigt wurde. Dabei geht es um NS-Geschichte in Frankreich und die Verantwortung der Franzosen. Die Verfolgten spielt während der Razzia vom 16. 17. Juli 1942 in Paris, bei der über 13.000 Juden verschleppt und anschließend nach Auschwitz deportiert wurden. Morgen wird dieser Film erstmals nach 46 Jahren in Deutschland gezeigt, und zwar auf Arte um 20.15 Uhr. Er beginnt mit Ernst Jünger.
Während der Mittagspause bei Beres dort in den Büchern gewühlt. Ich erstand die Monographie du Thé von J.G. Housset, Paris 1843. Endlich L'autre amant, Préface à un livre futur, erschien 1932 auch in der großen Bücherstadt Paris. Auf dem Wege überfiel mich eine Art von Gier, etwas zu schreiben. Und seien es auch nur ein oder zwei kurze Erzählungen.
Stolz berichtet Ernst Jünger in seiner Tagebuchnotiz vom 16. Juli 1942 von Raritäten, die er in der Kulturstadt Paris erwerben konnte. Man sieht ihn ganz zu Beginn des Films noch vor dem Vorspann in einem Pariser Luxushotel. Es ist auch in der französischen Originalfassung die einzige deutschsprachige Szene des Films. Danach sieht man Paris im Morgengrauen. Tausende Polizisten, Hilfspolizisten und antisemitische Kollaborateure hat man aus dem gesamten Land zusammengezogen, um in der bis dahin größten Razzia in Paris in Vierteln wie Saint-Paul alle Juden systematisch zu verhaften. Das geschieht öffentlich unter den Augen der Pariser Bevölkerung, die ganz unterschiedlich reagiert.
Hören Sie mal bitte, ich bin Kriegsveteran.
Na, was ist hier los?
Ich habe im letzten Krieg gekämpft, im echten. Da war der noch
schon
gar nicht
gut,
auf der Welt.
Schon gut, dass wir Sie auf dem Revier erzählen versprochen, aber jetzt
das werde ich tun. Ich habe gekämpft.
Wenn Sie uns die Juden wegnehmen, könnten Sie uns die Gefangenen zurückgeben.
Die sind ja immerhin los.
Die armen Leute. Die französische Polizei wird denen schon nichts Böses antun.
Ja, aber trotzdem.
Was haben die jetzt davon?
Der aus Bulgarien stammende Regisseur Michel Mitrani stammte selber aus einer jüdischen Familie. Mitrani rückt Paul, einen jungen Studenten, in den Mittelpunkt, der unbedingt einige Juden vor der Deportation retten will, aber niemand vertraut ihm. Dann trifft er eine gleichaltrige junge Frau, die soeben erfahren hat, dass man ihre Mutter und jüngere Schwester verschleppt hat. Eine couragierte Geschäftsfrau hilft den beiden jungen Leuten und entfernt vor allem den gelben Stern vom Mantel der jungen Jüdin Jeanne.
Wir sollten jetzt lieber gehen. Ich zeig meine Papiere, wenn wir danach gefragt werden.
Nein, nein, hier entlang. Ich würde sie gern bei mir behalten. Ich würde sie gern hier behalten. Aber Sie verstehen das?
Aber sicher, Madame. Das verstehen wir. Wir kommen schon zurecht.
Der mitunter stark dokumentarisch wirkende Film fängt nicht nur das Chaos, die Brutalität der französischen Polizei und die Fassungslosigkeit der jüdischen Bevölkerung ein. Die Verfolgten zeigt die französischen Nachbarn und Polizisten ambivalent und vielschichtig. Einige plündern sofort die Wohnungen der Deportierten. Es gibt Polizisten, die ihren Auftrag mit aller Härte erfüllen, andere sind eher laissez-faire und brechen nicht die Türen auf, wenn sich auf ihr hartnäckiges Aufmachen, Polizei, niemand meldet. Ganz subtil erzählt der Film auch von einer aufkeimenden Liebesgeschichte zwischen Paul und Jeanne, die sich aber immer nur siezen. Beeindruckt von Die Verfolgten ist der bekannte französische Regisseur Bertrand Tavernier, der im Bonusmaterial der französischen DVD in das Werk einführt.
Je trouve qu'il a pris avec les années une force considérable.
Der Film hat mit den Jahren an Kraft gewonnen. Damals waren wir von der Liebesgeschichte beeindruckt. Wir kannten nur den Dokumentarfilm Das Haus nebenan, Chronik einer französischen Stadt im Kriege, der ebenso wie nun Die Verfolgten einer der ersten französischen Filme war, der zeigte, wie sehr Franzosen für die Razzia verantwortlich waren. Französische Funktionäre und Politiker. Die Verfolgten zeigt das sehr klar und deutlich. Aber der Film will niemandem eine Lektion erteilen und das macht eine seiner Stärken aus.
Die Verfolgten lief 1974 auf der Berlinale. In der Filmgeschichte hat er bisher kaum Spuren hinterlassen. Erst im Vorjahr erschien das Werk in Frankreich auf DVD und Blu-ray in einer restaurierten Fassung mit interessantem Bonusmaterial. So erfährt man, dass ursprünglich auch Isabelle Huppert für die weibliche Hauptrolle zur Auswahl stand, sich aber der Regisseur schließlich für die unbekanntere Christine Pascal entschied. Sie spielt Jeanne voller Verletzlichkeit und Stärke zwischen Verzweiflung und Mut. Beeindruckend ist auch, dass Regisseur Michel Mitrani das Pariser Viertel Saint-Paul mit seinen engen Gassen und vielen Hinterhöfen wieder aufleben ließ, das es so heute nicht mehr gibt. Und so ist dieser intelligente, komplexe und leise Film eine echte Entdeckung. Warum es 46 Jahre dauerte, bevor ihn auch das deutsche Publikum endlich sehen kann, bleibt rätselhaft.
Jörg Tarschmann über Die Verfolgten, morgen Montag um 20.15 Uhr auf Arte zu sehen. Zu Ihren Fazit, die Kulturpresseschau, heute erstmal ganz entspannt von Arno Otzesek.
Vielleicht liegt es daran, dass uns die Sonntagssonne während vieler Stunden Starkwindsegeln das Gemüt mit Licht geflutet hat. Jedenfalls fallen uns in den Montagsfeuilletons die bejahenden und begeisterten Artikel als erste ins Auge. In der Neuen Zürcher Zeitung zum Beispiel huldigt Ueli Bernet unter dem Titel »Die fröhliche Mission des Wunderkindes« dem britischen Sänger, Komponisten und Multiinstrumentalisten Jacob Collier. »Wo Normalsterbliche auf Fleiß setzen«, Disziplin predigen, um dann irgendwann im Werden stecken zu bleiben, da breitet er sich wie ein vergnügtes Chamäleon genüsslich im Sein der musikalischen Vielfalt aus. Wo die heutige Musik aufgesplittert scheint in unüberschaubare Trends, wird ein Jacob Collier wie von selbst zum Missionar der Einheit. Wenn er sich über alte Gräben hinweg in alle möglichen Musikkulturen und Subkulturen bewegt, scheint er stets eines zu zeigen. Es mag zahllose Traditionen und Stile geben, aber es gibt nur eine Musikalität. So Ueli Bernet über Jacob Collier. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung macht Dietmar Dath Werbung für das neue Buch der US-amerikanischen Kulturtheoretikerin Sien N. Guy. Es heißt Theory of the Gimmick, also etwa Theorie des Gimmicks. Das Besondere an Daths Besprechung, der sonst strotzend wortmächtige Autor streckt zwischendurch die rhetorischen Waffen. N. Guy inspiziert im formalen Detail, wie unser ökonomisches Leben auf Pump und die Gruselkunst gewisse beiden gemeinsame Empfindungs- und Denkarten verlangen und fördern. Man kann das gar nicht nacherzählen, so dicht ist es gearbeitet, man lese es bei ihr im Einzelnen. Bevor sich nun jemand um Dietmar Daths intellektuelle Fitness sorgt, wir können versichern, dass sich der FAZ-Rezensent auf der langen Strecke des Artikels ansonsten rhetorisch so beschlagen und dem allzu theoretischen zugeneigt zeigt wie eh und je. Darts Schlusspointe ist allerdings simpel, vielleicht zu simpel. Wer Kunst versteht, ist mehr als clever. Klug ist man allemal, wenn man seine eigene Person so gut versteht wie die französische Autorin Annie Ernaux, der Hannah Engelmeier in der Süddeutschen Zeitung huldigt. Ernaux hat die soziologisch grundierte Selbsterforschung zur Meisterschaft gebracht. Sie gibt sich selbst als Repräsentantin ihres Milieus der Analyse preis. Wissen über die Klassenlage kondensiert sie in ihrer eigenen Person. Dadurch, dass sie sich selbst derartig als eine Sozialfigur entwirft, behält sie jedoch immer die Oberhand über ihre Biografie. Die gestaltet sie mittels aller Verdichtungsprozesse, die das Schreiben in dem Genre erfordert, das unter dem Schlagwort Autofiktion seit einigen Jahren ausführlich diskutiert wird. So Hannah Engelmeier, die in der SZ Annie Ernaux Werk Die Scham bespricht. Und jetzt etwas für die Netflixer unter uns. Es gibt eine neue deutsche Netflix-Serie namens Biohackers, die laut der Tageszeitung Die Welt zwar den Skeptikern den Glauben an den Akademiker-Nachwuchs zurückgibt, aber in puncto Qualität, laut Christian Meyer, nicht richtig griffig ist, und genau das findet der Weltautor typisch. Biohackers gehört zu einer neuen Generation von Serien, die nach einem ähnlichen Prinzip verfahren wie früher klassische Krimis. Sie sind nicht wirklich überzeugend oder inspiriert. Ständig fragt man sich, ob dieses oder jenes Plot-Element denn so durchdacht ist oder eigentlich nur dazu dient, die Handlung voranzutreiben. Hauptsache, es ist so ungefähr plausibel. Doch das reicht aus, um dran zu bleiben, eine Folge weiterzuschalten, aber das möglichst schnell. Denn ob man morgen nochmal weiterschauen würde, ist ungewiss. Spricht Ihnen der Weltautor Meyer aus der Seele, liebe Netflix-Junkies? Oder finden Sie es unverschämt, dass wir Sie hier überhaupt als Netflix-Junkies ansprechen? Nun, dann stehen Sie jetzt vor jener Alternative, die eine Überschrift in der SZ aufzeigt. Aufregen oder nicht?
Ja, das war die Kulturpresseschau von Arno Ozzesek und es war Fazit, die Kultur vom Tage mit Marietta Schwarz.